Wir waren in Indien und was mir so ganz, ganz stark dort aufgefallen ist, waren auch mit etlichen Christen zusammen, mit Leitern, mit Mitarbeitern, und ich habe an verschiedenen Stellen gesprochen, gelehrt, gepredigt, und mein Thema war immer wieder, wer wir in Christus eigentlich sind, wer wir als Braut sind. Und überall kam diese Bitte, wir brauchen mehr davon, wir brauchen mehr davon. Wir sind Christen, wir glauben an Jesus, aber wir haben keinerlei Verständnis davon, wer wir eigentlich sind, was uns gehört und wie sehr Gott uns liebt. Da waren immer auch da viel Bewegung, viel Tränen, und ich spüre auch in meinem eigenen Leben immer stärker, dass das A und O ist. Und ich denke, dass das, was Gott auch neu tut hier in der Gemeinde und nicht nur hier in der Gemeinde. Ich glaube, dass wir eine globale Bewegung erleben werden in den nächsten Jahren, in der Gott sich selber und seine Person, seine Gemeinde neu offenbart. Ich glaube immer wieder, dass es strategische Zeitpunkte in der Weltgeschichte gibt, an dem Gott die Gemeinde sind nicht wir, das sind alle Christen weltweit, die Gemeinde neu heimsucht. Und das nennt man dann auch gemeinläufig Reformation, ne? Wo Gott altes Wissen, das verschüttet gegangen ist, freischaufelt. Es sind ja keine wirklich neuen Sachen, aber es sind Dinge, die in Vergessenheit geraten, sowie auch die Rechtfertigung durch Glauben in Vergessenheit geriet und mit Traditionen und falscher Lehre zugeschüttet wurde. Dann hat Gott einen Martin Luther gebraucht. Und so, glaube ich, wird Gott immer wieder neu Dinge offenbaren. Und ich persönlich glaube, dass eine Zeit ist, in der Gott anfängt, sich seinem Volk neu zu zeigen, wer er wirklich ist und wer wir sind. Wer wir sind und was seine Liebe zu uns ist. Und ich habe gemerkt, dass es so eine immense Not dort in Indien ist. Leute, die arbeiten, die wirklich alle möglichen Entbehrungen auf sich nehmen. Auch ausländische Missionare, aber wenn du mit ihnen sprichst, die nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Wo du das Gefühl hast, sie arbeiten, weil sie glauben, weil das Gott will das so. Und wo oft Angst mitschwingt, Furcht mitschwingt. Ich habe mit einem gesprochen, der hat gesagt, ich bin so in Angst das sind noch 320 Millionen Menschen in meinem Gebiet, die von Jesus fast nichts gehört haben. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und ich habe gesagt, hey, das ist nicht dein Job, und nimm diese Bürde nicht auf dich. Ich meine, der ist ein strategischer Leiter, der hat viele Werke dort gegründet, aber ich habe gesagt, du wirst darunter kaputt gehen. Er hat Gott nur noch durch diese Brille gesehen, ich muss diese Menschen retten. Und ich habe ihm gesagt, hör mal, ich persönlich bin mehr und mehr der Überzeugung und glaube daran, dass es ist überhaupt nicht unser Job, die Welt zu retten, weil wir es gar nicht, wir Menschen es nicht schaffen. Aber unser Job ist, das erste Gebot zu erfüllen, das heißt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und wie gesagt, das heißt nicht, du sollst, sondern du wirst den Herrn, dein Gott, lieben. Und ich glaube zutiefst, aus der Erkenntnis Gottes, wenn wir erkennen, wer Gott ist, wie sehr wir geliebt sind, entsteht ein Brennstoff in uns, der uns antreibt. Und nicht antreibt, wie die Wilden zu schaffen, sondern ein Feuer, ein Herzensfeuer, das nicht verborgen bleiben kann. Jesus spricht in einem Gleichnis in Matthäus von einer Stadt, die auf dem Berg ist, deren Licht von niemand übersehen werden kann. Was er damit sagen will, ist, wenn jemand mit ihm lebt, und ich rede nicht von dieser cranky Holiness, so ich bin heilig und auch jeder sieht meine Heiligkeit, sondern ein Mensch, der verliebt ist in Gott. Ein Mensch, der weiß, wer er ist in Gott. Ein Mensch, der keine Angst mehr hat zu versagen. Ein Mensch, der sogar in seinem Versagen vor Gott noch ruhig lebt. Das sind Menschen, die andere Menschen anziehen. So, ich möchte heute über das Thema zu euch sprechen. Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. Jede Pflanze braucht Licht, um zu wachsen. Und wenn du eine Pflanze mal in den Schatten stellst, dann wirst du feststellen, wie sie sich langsam anfangen zu drehen, die Blätter, und sich in Richtung Licht bewegen. Und genauso ist es mit dem menschlichen Geist. Der menschliche Geist ist zutiefst auf das Licht der Liebe und der Annahme angewiesen. Wir alle sehnen uns nach Liebe und nach Annahme. Nach dem Gefühl, dass uns jemand wirklich schätzt und mag und dass uns jemand auch angenommen hat. Und wir alle, ohne Ausnahme, haben in diesem Gebiet mehr Mangel als Überfluss. Und was wir oft in unserem Leben ganz schnell lernen, ist, diesen Mangel mit allen möglichen Hilfsmitteln auszufüllen. Mit Ersatz, sage ich mal, Drogen. Wir sind Weltmeister geworden darin, wie wir Liebesersatz in uns hineinzaubern. Und wir haben auch gelernt in unseren vorletzten Predigten, dass dieser Hunger in uns, dieses immense Verlangen, geliebt zu sein, eigentlich von Gott in uns hineingelegt ist. Dieses große Loch in unserem Bauch, das nach Liebe schreit, hat Gott in uns hineingelegt. Und nur er kann dieses große Loch füllen. Er füllt dieses Loch. Und als wir uns von Gott im Paradies durch Adam und Eva getrennt hatten, durch den Gebrauch unseres freien Willens, gesagt haben, wir wollen selber Gott sein, und Gott sagt, hey, ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Damit haben wir uns auch abgeschnitten, zunächst mal nicht er von uns, sondern wir uns von ihm, von seiner Liebesversorgung. Und wir haben versucht, auch diese Liebe uns selber zu geben. Und wir sind damit nicht sehr erfolgreich geworden. Wir tun das, indem wir Liebesersatz aller Art in uns hineinschaufeln, nur zu erfahren, um zu erfahren, dass wir eigentlich nicht wirklich satt werden. Wir suchen Liebe bei anderen Menschen und erfahren oft nur, dass wir enttäuscht werden. Wir suchen Liebe in allen möglichen anderen Dingen und wir erfahren, dass wir anstatt satt zu werden, immer hungriger werden. Es ist manchmal wie Salzwasser trinken und du wirst immer durstiger. In Jesaja 55 ist ein interessanter Vers, der sagt, Gott, der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst, hierher. Hier gibt es Wein und Milch, bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nicht sättigt? Hört doch auf mich, tut, was ich sage, dann bekommt ihr genug. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch satt essen. In diesem Vers ruft Gott uns aus, zu ihm zurückzukehren. Brot, Wasser und Milch sind Grundnahrungsmittel. Gott will damit sagen, also ich gebe euch Dinge, die ihr wirklich braucht. Und dann gibt es noch den Wein. Das ist interessanterweise ein Bild für die Freude. Auch Freude. Wenn du ein erfülltes Leben hast, dann ist in deinem Leben auch Freude. Und die Freude sieht man. Und andere Menschen werden von Menschen, die Freude und Gelassenheit ausstrahlen, buchstäblich angezogen. Und das ist, was Gott on the top geben möchte. Gott möchte nicht nur ein Leben, das von den Grundbedürfnissen her erfüllt ist, geben, sondern obendrauf möchte Gott dir Freude schenken. So dass du ein Mensch bist, der nicht nur ein erfülltes Leben hat, sondern auch Freude am Leben ausstrahlt. Und damit wirst du eine attraktive Persönlichkeit, eine Stadt, die auf dem Felsen ist, die von niemand übersehen wird und die viele andere Menschen anziehen wird. Das Schöne ist, all das bietet Gott ohne Gegenleistung an. Wer kein Geld hat, kann kommen. Es ist umsonst. Gottes Liebe an dich ist ein Geschenk, für das du nichts bezahlen musst und das du dir nicht verdienen musst. Auch nicht immer wieder neu verdienen musst. Im Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Bevor du ihn geliebt hast, hat er dich schon geliebt. Bevor du warst, hat er dich schon gesehen, hat dein Potenzial erkannt, erkannt, was in dir ist und war verliebt in dich. Und das konntest du dir nicht verdienen, damals, als es dich noch nicht gab, also kannst du es dir auch jetzt nicht verdienen. Und das ist für unseren menschlichen Geist so schwer zu begreifen, seitdem wir uns von Gott getrennt haben und gesagt haben, wir können uns selber versorgen. Und so versuchen wir uns auch mit Liebe selber zu versorgen. Aber wir merken, dass es nicht klappt. Das Wissen, geliebt zu sein, angenommen zu sein, etwas zu bedeuten, ist die stärkste treibende Kraft in unserem ganzen menschlichen Tun. Wenn du weißt, dass du geliebt bist, wenn du weißt, dass du bedingungslos angenommen bist, dann gehst du Meilen für diese Person. Es ist eine unglaubliche Kraft. Liebe treibt uns zu den größten Taten, zu den größten Opfern. Und das nicht aus Zwang, sondern aus völlig freiem Willen mit Begeisterung. Es ist faszinierend. Es ist die größte Kraft überhaupt. Und direkt nach Liebe rangiert ein anderes Gefühl. Und das ist die Furcht. Furcht hat fast genauso viel Kraft. Und auch Furcht kann ein gigantischer Motivator in unserem Leben werden. Viele Menschen funktionieren auf der Basis von Furcht. Auf der Basis von Angst vor Verlusten. Auf der Basis von Furcht, dass mich jemand nicht mag. Und das treibt uns oft zu unglaublichen Leistungen. Motiviert von Furcht sind Menschen auch schon in den Tod gegangen. Schaut mal gerade aktuell jetzt diese ganzen Bombenanschläge an. Leute, die sich selber in die Luft sprengen. Die sprengen sich nicht aus Liebe in die Luft, sondern die sprengen sich in der Luft aus Angst, in die Hölle zu kommen. Weil im Islam ist es so, dass der Märtyrer auf jeden Fall und direkt in den Himmel kommt. Nur so, das muss man mal verstehen, um zu wissen, was die Leute, das sind nicht einfach nur Verrückte, ja? Das sind Leute, die ganz bewusst diese Art des Todes wählen, weil sie glauben, dadurch direkt ins Paradies zu kommen, ohne Umweg und garantiert. Das sind Leute, die werden trainiert, das zu glauben. Sondern kann man mal sehen, was für ein gigantischer Motivator auch Furcht ist. Und es ist ja wichtig zu verstehen, weil auch viele Christen werden von Furcht angetrieben und nicht von Liebe. Das Wort Gottes sagt, was sehr wichtig ist. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Und es ist ein Vers, bei dem es sich wirklich lohnt, darüber mal nachzudenken. Es ist ein Vers, der sich wirklich lohnt, auswendig gelernt zu werden. Es ist ein Vers, der eigentlich ein Teil unseres Herzens werden sollte. Dieser Vers kann zu einem Kompass für dein ganzes Leben werden. Weil du kannst ihn eigentlich jeden Tag vor dich hinlegen und dich fragen, was treibt mich heute eigentlich an? Was treibt mich an, das und das zu tun? Frag dich mal, was hat dich heute hierher getrieben in den Gottesdienst? Jesus, Amen, ja, Halleluja. Das will ich auch hören, gell? Aber es gibt durchaus Leute, die gehen in den Gottesdienst, da ist auch ein bisschen Furcht dabei. Wenn ich nicht hingehe, ist Gott sauer auf mich. Wenn ich nicht komme, dann bin ich kein guter Christ mehr. So, und die Motive auch vielleicht etwas zu geben, die Motive in der Bibel zu lesen, die Motive dies oder das zu tun, da kann Furcht dahinter stecken. Ich habe heute wieder nicht in der Bibel gelesen. So eine Scheiße, jetzt ist Gott bestimmt ärgerlich mit mir. Jetzt ist Gott bestimmt sauer. Das muss nicht immer diese nackte Furcht sein, sondern es können manchmal auch kleine Bereiche sein in unserem Leben, wo uns nicht Liebe dominiert, sondern es ist Furcht, es ist Angst. Der Teufel weiß ganz genau um die gewaltige Kraft, um die manipulierende Kraft von Furcht, besonders im Leben der Kinder Gottes. Er weiß nur gut genug, dass er dich und mich nie mehr aus der Hand Gottes reißen kann. Das weiß er. Er weiß, dass er uns nie mehr von der Liebe Gottes trennen kann. Jesus sagt, dass seine Schafe nicht mehr aus seiner Hand gerissen werden können, dass er uns sicher fest erhält bis ans Ende. So für den Teufel ist es völlig klar, dass er dich als Christ nie mehr von Gott wegreißen kann. Aber er weiß eins, er weiß, dass er unser Herz, unsere Seele, unsere Gedanken von Gott trennen kann. Er weiß, dass er zwischen uns und Gott die Wand der Furcht schieben kann, in der Gestalt eines verzerrten und falschen Gottesbildes, so dass unsere Nachfolge nicht mehr Freude, nicht mehr Herrlichkeit, nicht mehr Schönheit ist, sondern Plage, Härte, Langeweile und vor allem Angst ist. Und das ist eine Qualität, die du im Leben vieler Christen findest. Der Teufel weiß, wie er aus Furcht und Verdammnis eine Mixtur kombinieren kann, die er noch mit Schuldgefühlen würzt. Und dass viele Christen, weil sie Gott nicht wirklich kennen, das allzu willig trinken. Und diese Mixtur ist tödlich und sie wirkt auch. Sie trennt dich nicht von Gott, aber sie beschädigt dein Leben als Christ zutiefst. Weil du, wenn du diese Mixtur trinkst, glaubst, dass Gott ein harter Dienstherr ist, dann glaubst du, dass du nur dazu da bist, um irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, dann kannst du nicht vorstellen, dass Gott dich wirklich liebt, weil du ja so viel Fehler hast und so viel falsch machst und dein Leben ist freudlos, dein Leben ist leer und du bist nicht fähig, Gott wirklich zu genießen. Du bist nicht fähig, den Glauben wirklich zu genießen. Und das ist ein Bild, das viele Christen allzu oft abliefern. Wir sind unsicher, wir sind ängstlich. Der Glaube ist manchmal mehr eine Last als eine Freude. Furcht, Scham und Verdammnis sind die Waffen des Teufels. Das möchte ich dir sagen, es sind die Waffen des Teufels und es sind keine Erziehungswerkzeuge Gottes. Wenn du Furcht empfindest, wenn du Scham empfindest, wenn du Verdammnis empfindest, wenn diese Gefühle in deinem Leben vorkommen, sei es nur klein oder sehr groß, dann möchte ich dir heute Abend sagen, das ist nicht das Werk Gottes in dir. Wenn du dich schämst vor Gott, wenn du Verdammnis empfindest oder Furcht hast, nochmal, es heißt in der Bibel, Furcht ist nicht in der Liebe. Wer Gott kennt, wer weiß, dass er geliebt ist, hat keine Furcht mehr vor Gott, keine Angst so. Ich möchte hier zum Verständnis von einem reden. Ich rede hier nicht von Ehrfurcht. Ehrfurcht ist was ganz anderes. Wenn die Bibel sagt, fürchte den Herrn, dein Gott, dann heißt es nicht, fürchte ihn, sondern Ehrfurcht bedeutet, ich respektiere Gott, ich habe Respekt vor ihm, ich habe Achtung vor ihm. Er ist nicht irgend so ein Kumpel, hey Gott, Kumpeltyp, der mich mal auf die Schulter hau, hey, wie geht's Gott heute? Sondern ich weiß, wer er ist. Aber das ist nicht diese Furcht. Ich meine, es gibt auch Menschen, die du sehr schätzt, die du sehr liebst, vor denen du aber auch gleichzeitig auch Respekt hast. Und denen du dich nicht respektlos näherst, aber vor denen du aber auch keine Angst hast. Weil du weißt, dass sie dich wirklich lieben. Wenn du gutes, sehr gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast, dann wirst du auch gleichzeitig vor ihnen Respekt haben. Und dieser Respekt ist keine Furcht. Die Furcht, von der wir hier reden, ist, dass ich Angst habe, Gott könnte böse auf mich sein. Angst habe, Gott ist sauer auf mich. Angst habe, weil ich versagt habe, will Gott mit mir nichts zu tun haben. Davon reden wir nicht. Aber über die Jahrtausende hat es der Feind Gottes immer wieder geschafft, das Wesen Gottes zu verzerren und dunkel zu machen in den Augen der Menschen. Und es gelang ihm, weil die Herzen der Menschen leicht zu verführen sind. Ab dem Moment, wo wir uns von Gott getrennt hatten im Paradies, kam eine große Unsicherheit auch in die Herzen der Menschen. Und sie suchten nun nach diesem Ersatz. Und eine, der was ich ganz früh reinkam, der Angebot, das der Teufel macht, du kannst dir Liebe verdienen. Gehorche, erfülle die und die und die Normen, dann wirst du zur Belohnung geliebt. Und das war der Beginn von Religion. Und an die Stelle der Beziehung, die Gott für den Menschen gedacht hatte, baute der Mensch in Verbindung mit dem Feind Gottes Religion. Und Religion, egal wie es heißt, ist ein System, in dem wir Menschen Leistung erbringen. Und im Gegensatz dazu erhoffen wir von der Gottheit Kompensation in Form von Anerkennung, von Liebe oder Belohnung oder ewigem Leben. So, und deswegen ist Religion immer was Totes. Es gibt auch christliche Religion. Wo immer du erwartest, dass du Gott etwas gibst und in Return bekommst du etwas zurück von ihm, lebst du in Religion. Liebe gibt niemals etwas und erwartet etwas zurück. Liebe gibt um der Liebe willen. Korinther 13. Gott erwartet nicht etwas von dir im Tausch zurück. Natürlich sehnt sich das Herz Gottes nach der Erwiderung deiner Liebe. Aber Gott segnet dich nicht in der Hoffnung, dass du ihm im Gegenzug so kompensationsweise sofort was zurückgibst. Gott segnet dich vielmehr und lockt dich damit, damit dein Herz weich wird, damit das Misstrauen, das in dir ist, überwunden wird. Deswegen möchte Gott dich segnen. Deswegen solltest du erwarten, gesegnet zu sein. Deswegen wird dich Gott manchmal sogar segnen, wenn du voll den Scheiß gebaut hast. Ich erlebe das immer wieder, wo ich manchmal voll daneben lang und dann kommt auch so die Stimme in mir, die mir sagt, jetzt habe ich kein Recht, was zu bekommen von Gott. Und gerade da segnet mich Gott so richtig fett. Und das erschüttert mich. Es erschüttert mich total. Und das führt dazu, dass ich überwältigt bin von Gott jedes Mal. Und dass ich immer mehr lerne, mich nicht mehr durch Leistung zu definieren, sondern lerne, was es heißt zu lieben. Und das hilft mir auch mehr und mehr, von Menschen, denen ich Liebe erweise, nicht sofort zu erwarten, dass in Return was zu mir zurückkommt. Ich möchte die Menschen so lieben können, wie Gott mich liebt. Sie damit überwältigen, dass sie Gott besser kennenlernen. Und nicht, dass sie mir was zurückgeben. Wie schon gesagt, tief in uns suchen wir alle nach Annahme und Bestätigung, aber oft am falschen Ende. Und so laufen wir immer wieder in die offenen Arme des Teufels. Und er gibt dir diese Vitaminpille der Verdammnis und der Furcht und der Scham. Tu dies, dann wird Gott dir das tun. Mach das und Gott wird zufrieden sein. Evangelisiere genug am Tag und bis du umfällst und dann noch 10 Minuten länger, dann wird Gott dir gnädig sein. Es gibt natürlich auch das andere Extrem. Ne? Leute, die total in ihrer Faulheit in irgendeiner Ecke rumliegen und die der Teufel natürlich dann so einwickelt. Ich will nicht verdammen. Ich finde es beachtenswert, wenn Menschen bis ans Limit gehen. Das ist nicht richtig. Ne? Aber noch schlimmer finde ich es, wenn Menschen rülpsen, schmatzen, sich ins Boot der Erlösung reinwerfen und sich nicht mehr rühren. Ja, die gibt's auch. Aber Gott liebt auch diese Menschen. Und Gott möchte auch diese Menschen berühren und überwältigen von seiner Liebe. Es ist ein Kampf, ihr Lieben, in dem wir stehen. Und diesen Kampf müssen wir erkennen. Dieser Kampf findet hier oben statt, in deinen Gedanken, in deinem Kopf. Es ist ein geistlicher Kampf um unsere Emotionen und um unsere Gedanken. Und dieser Kampf, wo es um Verdammnis, um Scham und Furcht in deinem Leben geht, möchte ich dir sagen, dieser Kampf ist schon lange entschieden worden. Diesen Kampf musst du nicht mehr kämpfen. Du musst um das Herz Gottes nicht mehr kämpfen. Du musst nicht mehr darum kämpfen, dass Gott dich liebt. Du musst Gott nicht mehr davon überzeugen, dass du gut bist und würdig bist, geliebt zu sein. Diesen Kampf hat er schon längst für dich gekämpft und gewonnen. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen, nun ist der Sieg Gottes endlich sichtbar. Seine Stärke und seine Herrschaft sind endgültig. Alle Macht liegt in den Händen seines Sohnes Jesus Christus. Denn er ist endgültig gestürzt, Satan, der Ankläger, der unsere Brüder Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Jesus hat ihm den finalen Knockout versetzt, am Kreuz. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Wenn du in dir eine Stimme der Anklage und der Verdammnis hörst, dann kannst du ganz sicher sein, es ist nicht die Stimme Gottes, es ist die Stimme des Verklägers der Brüder. Denn die Aufgabe des Teufels ist es, anzuklagen. Vor Gott, und vor Gott ist er abgeschmettert, wie auf dem Bild eindrucksvoll seht. Gott hört ihm nicht mehr zu. Aber er weiß ganz genau, wer ihm noch begierig zuhört, das sind wir. Wir lechzen förmlich manchmal nach diesen schlechten News. Und Gott möchte dir sagen, ich höre ihm nicht mehr zu, also hör du ihm doch bitte auch nicht mehr zu. Wechsel mal deine Ohren aus und hör auf, diesem Verdammnisorchester, das über dich manchmal gespielt wird, länger zuzuhören. Wenn du gefallen bist, wenn du versagt hast, dann ist dein Weg der, dass du zum Thron Gottes gehst und dort um Vergebung bittest. Und dass du im Glauben, egal was du fühlst, diese Vergebung annimmst. Und danach auch glaubst, dass dir vergeben ist. Und nicht der Hitparade der Verdammnis zuhörst. Aber die meisten Christen sind ganz begierig und beten das auch noch ordentlich nach. Und das Resultat ist, dass Scham und Angst ins Herz kommt. Der verzweifelte Versuch, jetzt mache ich es noch besser, das wird mir nie mehr passieren. Und dann fallen sie wieder. Und der Verdammnischor wird noch lauter. Und du wirst immer kleiner dabei, anstatt zu Gott zu laufen. Anstatt zu vertrauen, dass er für dich bezahlt hat. Und zwar nicht nur einmal. Jesus sagte einmal zu Petrus, Petrus sagte, hey Gott, ist okay, wenn jemand an mir sündigt, dass ich ihm 7-mal vergib. Und was sagt Jesus in Return zu ihm? Nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal sollst du vergeben. Das sind 490-mal am Tag. Und wenn Jesus das schon von uns Menschen erwartet, was glaubst du, wie viel mal mehr darfst du erwarten, dass wenn du gesündigt hast, dass du zu Gott kommen darfst? 7-mal, 70-mal darfst du auf jeden Fall am Tag kommen. Und ich weiß nicht, wer von euch 490-mal am Tag in dieselbe Schuld reinfällt. Mir ist es noch nicht gelungen. Das ist schon ein großer Kreditrahmen, den Gott hier gibt, ne? Und das zeigt einfach, wie groß die Gnade Gottes ist. Freunde, und das ist das, was wir lernen müssen, was wir begreifen müssen. Und wenn du das nicht annehmen kannst, dann gibt es Christen, die tatsächlich sagen, ja, das ist zu billig. Bruder hat mir schon einmal gesagt, das ist billige Gnade, ne? Und dann sage ich zu ihm, hey, wenn es eine billige Gnade gibt, gibt es auch eine teure Gnade. Die Frage ist nur, wer bezahlt sie, Gott oder du? Und nach deinen Aussagen bezahlst du dann nämlich die Gnade. Und wenn ich die Gnade selber bezahle, dann ist es keine Gnade mehr. Dann ist es ein Geschäft, ein knallhartes Geschäft. Und dann hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen, sondern hätte einfach sagen müssen, hey, du hast genügend Guthaben, streng dich mal einfach an. Und die, die sich anstrengen, die werden es schaffen. Und die, die es nicht schaffen, das sind eh die Loser. Die kommen dann ins Erdgeschoss, ne? In die heiße Tiefgarage. Dort fängt es an zu verstehen, wenn du Furcht in dir überwinden möchtest, Scham und Verdammnisgefühle, dass der Verkläger, der dich verklagt, Tag und Nacht vor deinem Gott, vor Gott bereits geschlagen ist. Dass Gott ihm nicht mehr zuhört. Dass er rausgekickt worden ist aus den himmlischen Örtern. Er hat keinen Zugang mehr. Gott hört ihm nicht mehr zu. Warum hörst du ihm dann noch zu? Lerne, auch deine Ohren zuzumachen vor ihm. Wir wollen uns noch ein paar Verse angucken. Na, jetzt will er nicht. Hat er Angst, hä? Okay. Römer 8,1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist das nicht großartig? Es gibt keine Verdammnis mehr für dich, wenn du in Jesus bist. Was heißt, in Jesus zu sein? Ich kann da nicht in ihn reinsteigen, ne? Das heißt, geistlich gesehen, du hast Anteil an Jesus. Er hat dich in sich mehr oder weniger aufgenommen. Wenn Gott dich ansieht, dann ist es wie wenn er Jesus anschaut. Wenn er Jesus anschaut, sieht er dich an. Ich bin völlig mit ihm verbunden. Ich habe Anteil an seiner Gerechtigkeit. Und das ist etwas, was du mal verstehen musst. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Da ist niemand mehr, der dich verdammen darf. Es heißt nicht, es gibt keine Verdammnis für die, die nicht mehr sündigen oder die nur noch perfekt leben. Hier heißt es für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8,33. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wenn dich jemand anklagt, seines Menschen oder seines Umstände, dann darfst du dich auf diesen Vers stellen und sagen, ja, du hast recht. Aber hier ist Gott und er hat mich gerecht gemacht durch den Tod Christi. Ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Römer 5,1, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind. Das heißt, ich muss es glauben, ich muss vertrauen, ich stelle mich darauf, egal ob ich etwas fühle oder nicht fühle. Ich sage, ich glaube, dass mir vergeben ist, auch wenn mein ganzer Körper sagt, nein. Dann steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott, wir haben Frieden mit ihm. Das ist etwas, was du lernen musst, auch wenn du noch so versagt hast, zu sagen, ich stehe im Glauben auf das, was Jesus getan hat, mir ist vergeben und ich muss fortan nicht mehr in Furcht und in Scham und in Schande leben. Ich bin frei davon. Ich habe Frieden mit Gott. Und die meisten Christen leben aus Gefühlen. Ja, ich fühle mich aber nicht so. In der Bibel steht nirgendwo etwas, das du fühlen sollst, sondern dass du glauben sollst. Das ist der Unterschied. Du wirst dich auch nicht danach fühlen, Opfer zu geben oft. Die Bibel sagt nicht, gib ein Opfer, wenn du fühlst, sondern gib immer. Du wirst dich auch nicht immer danach fühlen, zu vergeben. Die Bibel sagt nicht, vergib, wenn du fühlst. Die Bibel sagt, vergib immer. Du wirst dich nicht immer danach fühlen, aus dem Boot aufs Wasser zu steigen. Und das sagt die Bibel auch nicht. Jesus sagt einfach, komm. So, Glaube hat mit Gefühlen überhaupt nichts zu tun. Das ist das, was du als allererstes lernen musst. Gefühle sind der schlechteste Ratgeber, denn die Gefühle haben ihren Sitz im Fleisch. Und die Bibel sagt, das Fleisch ist hoffnungslos verloren. Fleisch und Blut werden den Himmel einmal nicht ererben. Das heißt, dieser Körper wird nicht mehr in den Himmel gehen. Aber der Körper ist es, der deine Gefühle beeinträchtigt, beeinflusst. So, deswegen, es geht nicht mehr darum, was du fühlst, nachdem wir im Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind. Und wenn ich das verstanden habe, dann hat Furcht, Scham, Verdammnis keinen Einfluss mehr auf mich. Ich fühle das. Und das ist auch okay. Ich soll auch Bedauern fühlen darüber. Aber ich höre auf, eine Selbstmitleidsparty zu feiern, die wochenlang geht. Ich höre auf, zu glauben, dass Gott mich jetzt nicht mehr liebt, dass ich kein Recht mehr habe, gehört zu werden, kein Recht mehr habe zu beten, kein Recht mehr habe anzubeten und nur noch hier geduckt in die Gemeinde reinschleichen darf. Und immer noch viele Christen verstehen diese Position nicht. Sie leben ein Leben, das auf Scham basiert, auf Schuldgefühlen, auf Angst, nicht zu genügen. Andere haben bereits resigniert, dass es ein anderes Leben als dieses freudlose, triste, leere Dasein geben kann. Sie haben keine Erwartung mehr an das Leben mit Gott, außer den Kirchgang, den erfüllt man halt noch, das gehört halt dazu. Aber alles andere, ich habe keine großen Erwartungen mehr an Gott. Und das alles kommt, weil sie auf sich starren, weil sie von Scham und von Furcht überwältigt sind, anstatt auf Gott zu schauen. Oder sie starren auf ihr Unvermögen. Und wenn du lang genug auf dein Unvermögen starrst, dann wirst du darin auch ertrinken. Du bist gerettet, du wirst im Himmel sein, aber Gott möchte, dass du jetzt schon hier ein herrliches, erfülltes und wunderbares und ansteckendes Leben hast. Endlich mal ein Amen. Halleluja. Nochmals, Furcht und Scham sind keine Instrumente Gottes, dass wir damit zu ihm gezogen werden. Furcht und Scham ist Manipulation. Und wenn Menschen dir mit Furcht und Scham kommen, dann kann ich dir auch nur raten, mach deine Ohren zu. Wenn Menschen anfangen, dein geistliches Leben mit Furcht und mit Scham zu steuern, dann kannst du getrost die Ohren verschließen. Furcht und Scham sind niemals die Instrumente Gottes, dich zu ihm hinzuziehen. Aber der Teufel benutzt auch Menschen, Prediger, Pastoren, Leiter, Hauskreisleiter, Älteste. Und in vielen Gemeinden, viele Gemeinden funktionieren mehr auf der Basis von Scham und Furcht und Angst, als auf der Basis von Liebe und Freiwilligkeit. Und das sind niemals, niemals die Werke Gottes. Gott arbeitet so nicht. Gott hat keinen Bock drauf, dass du ihm aus Angst nachfolgst. Früher, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, da war es ja noch so, da waren Prediger gut, wenn er über die Hölle so predigen konnte, dass man den Schwefel roch. Habe ich mal in einem uralten Handbuch für Prediger gelesen. Ne? Und ich meine, aber jetzt mal ganz ehrlich, was produziert man denn da für Christen? Das sind Leute, die wollen gerettet werden aus Angst. Ich habe das ja schon mal gesagt. Stell dir vor, der Gerald sitzt gerade hier, da ist seine Frau. Er hätte vor, wie lange seid ihr jetzt schon verheiratet? 36 Jahre. Ne? Gerald hätte vor 36 Jahren eine durchgeladene 45er in ihren Kopf gehalten und gesagt, du musst mich jetzt heiraten, mich lieben ein Leben lang. Sag ja oder nein. Ne? Ja, ja. So was wäre das für eine Liebe. Ne? Aber viele Christen glauben, dass Gott so funktioniert. Und es gibt Gemeinden, es gibt Hauskreise, es gibt Gruppen, wo Gott so dargestellt wird. Und Gott hat daran kein Interesse, überhaupt nicht. Liebe ist etwas zutiefst Freiwilliges. Was Gott tut, er umwirbt dich. Wie tut ein Mann um eine Frau werben? Gerald, wie hast du es angestellt, sie zu kriegen? Verrat uns mal deine Geheimnisse. Wie viel Mancherie hat dich das gekostet? Wie viel Ferrero-Küsschen, genau? Die gab es damals noch gar nicht. Ne? Also er verrät uns es jetzt nicht, ne? Aber ich meine, ihr Männer, lasst mal eure Fantasie spielen. Was macht man nicht alles? Und wenn wir zu blöd sind, dann machen es die Frauen, wie bei mir. Ja, meine Frau hat gesagt, wann wirst du mich heiraten? Ne? Und sie hat mich auch angemacht. Ne? Im Lokal, soll ich euch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Ja! Also manchmal handelt Gott auch so und so handelt er. Ne? So, ich bin in das Lokal gekommen, ins Krokodil, vor 25 Jahren am Ludwigsplatz mit einem Freund. Und dann sah ich da an der Bar diese herrliche Blondine sitzen. Und ich saß direkt neben ihr und ich dachte die ganze Zeit, was mache ich? Wie quatsche ich sie an? Ne? Ich habe gedacht, oh, die sieht so cool aus. Und die will bestimmt nicht mit mir reden und mit mir was zu tun haben. Ne? Und dann kam ein Besoffener rein und wollte sie so anpöbeln, anmachen. Na, ich dachte, das ist jetzt meine Chance. Ne? Aber sie kam mir auch zuvor. Ne? Bevor ich den Helden rauskehren konnte, stellt sie sich neben mich. Silvia hakt sich bei mir ein, sagt zu dem Typ, ich bin meinem Freund da. So, und dann war es natürlich leicht. Ne? Dann musste ich sie nur noch umwerben, ne? So Drink spendieren, darf ich dich nach Hause fahren und darf ich dies und jenes und das machen. Aber genauso geht Gott mit uns um. Er wirbt um uns, er tut alles Mögliche, um uns zu überzeugen, dass er die First Choice ist, die beste Wahl, die wir treffen können. Und das tut er, indem er uns segnet. Danke für das Amen. Indem er uns segnet. Indem er uns wohltut. Indem er um uns herum saust und alles Mögliche unternimmt, dass wir ihn sehen. Und dafür musst du offene Augen kriegen für das Werben Gottes. Aber manchmal sind wir so blöd wie ich damals, ne, so schüchtern. Und dann macht Gott den ersten Schritt auch auf uns zu. Das ist gar kein Problem für ihn. Aber das Thema ist, er wirbt um dich. Und er wird niemals versuchen, mit Verdammnis dein Herz zu gewinnen. Und deswegen möchte ich dich auch bitten, versuch niemals, das Herz eines anderen Menschen für Gott durch Manipulation, durch Anklage und durch Verdammnis zu gewinnen. Klag einen anderen Menschen nicht an, schon gar nicht einen anderen Christen. Du wirst genau das Gegenteil in ihm bewirken. Aber leb du selber ein Leben, das erfüllt ist. Das erfüllt ist mit Freude. Und dann wirst du sehen, wie der andere dir nachfolgen will. Und dann wirst du sehen, wie eine echte, tiefe Beziehung entsteht. Aber Anklage, das Operieren mit Scham, du könntest ja auch mal wieder deine Bibel lesen. Ne? Nimm doch mal ein Beispiel an mir oder was es da alles gibt. Ne? Der Partner, vielleicht Ehepartner, die Bibel nicht liest, weiß ganz genau, dass er einen Fehler macht. Und es wird ihm in keiner Weise helfen, wenn du noch eins draufsetzt. Genauso, wenn du Leiter bist und hast vielleicht schwache Leute in deiner Gruppe, ne? Und du knallst denn das noch richtig sofort einen Latz. In der Regel weiß jeder von uns, was er falsch macht. In der Regel ganz genau. Und es hilft uns in der Regel nicht weiter, das noch so richtig aufs Butterbrot geschmiert zu kriegen. Das tut in der Regel nur Scham hervorrufen. Und Scham führt zu einem verschlossenen Geist. Was machen wir? Wir machen zu, wenn wir uns schämen. Wir machen die Ohren zu, die Augen zu und durch. Wir wollen so schnell wie möglich raus aus dieser Situation. Und Gott weiß, dass wir so reagieren. Das möchte Gott nicht. Und deswegen wird Gott dich niemals anklagen, wenn du versagt hast. Er wird freundlich zu dir reden. Siehe, ich locke dich in die Wüste, Hosea 5, und dort werde ich freundlich mit dir reden. Hast du schon mal mit einem Menschen, der versagt hat, freundlich geredet? Dann wirst du merken, es ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Manchmal braucht es Zeit ein bisschen, aber auf lange Sicht ist es der richtige Weg. Und so wie Gott mit uns Geduld hat, sollten wir miteinander Geduld haben. Gott wird niemals mit Furcht, mit Scham, mit Verdammnis und mit Anklage an dir arbeiten, um dich zu verbessern. Frag dich doch mal selber, wohin dich das führt. Wir alle haben schon mehr oder minder mal versucht, mit diesen Methoden geistig voranzukommen. Wie weit bist du gekommen? Mach doch mal, denk mal nach ein paar Minuten. Wie weit bist du damit gekommen? Keinen Millimeter. Oder hast versucht, andere auf diese Weise zu ändern? Wie weit bist du damit gekommen? Haben sich die anderen wirklich geändert? Nein. Aber versuch's mal mit Liebe, mit Langmut, mit Sanftmut, ohne Furcht, ohne Scham. Du wirst erstaunt sein über die Werkzeuge, über die Auswirkungen. Warum geht es jetzt nicht? Okay. Zu glauben, man ist nicht wirklich geliebt, erfordert eine Unmenge, eine immense Energie, jeden Tag zu lieben. Jeder Tag ist eigentlich eine Last, weil schon wenn du aufstehst, musst du dir überlegen, was mache ich heute, um meinem Chef zu gefallen, um meinem Ehepartner zu gefallen, um meinem Freund zu gefallen, um dem und dem zu gefallen, um dies und dies zu machen. Es kostet so unendlich viel Lebensenergie, Masken aufrechtzuerhalten, die wir für die verschiedenen Lebenslagen haben. Und selbst viele Christen leben genau in diesem Lebensstil, um anerkannt zu werden, um ein wenig gemocht zu werden. Und es kostet jeden Tag so viel Energie. So viel, unendlich viel Energie. Und dazu kommt die Angst, entdeckt zu werden. Was ist, wenn jemand dahinter schaut, hinter die Maske? Was ist, wenn jemand plötzlich hinter die Maske schaut und ich entdeckt werde? Wie klein, wie schwach und wie erbärmlich ich eigentlich bin. Und dann kommt die Angst, dann vielleicht doch nicht geliebt zu sein, wieder zurückgesetzt zu werden, wieder verworfen zu werden. Wir haben das ja auch oft genug schon im Leben erfahren. Wir funktionieren so, weil das Leben oft uns so trainiert hat. Wenn wir gut funktionieren, kommt Liebe und Anerkennung. Wenn wir schlecht funktionieren, kommt nichts. Also bemühen wir uns, gut zu funktionieren. Wir trainieren diese Rollen ein. Oft beginnt es schon im Elternhaus. Die Eltern lieben uns, wenn wir gute Noten nach Hause bringen. Wenn wir keine guten Noten nach Hause bringen, dann sind wir die bösen Kinder. Wenn wir hier und hier ordentlich sind, dann werden wir geliebt. Wenn wir da versagen, werden wir weniger geliebt. Es fängt da schon an. Und schon hier kannst du auch lernen, deiner eigenen Familie anders zu leben. Wir sollten unsere Kinder bedingungslos lieben. Das heißt nicht, dass wir sie vernachlässigen in der Erziehung. Aber wir sollten unsere Liebe nicht an bestimmte Leistungen koppeln. Sie sollten wissen, dass sie auf jeden Fall geliebt sind. Da muss klar sein, dass sie geliebt sind um ihrer selbst willen. Und wir trennen eindeutig davon, wie aufgeräumt das Jugend- oder Kinderzimmer ist oder wie ordentlich die Hausaufgaben oder das. Darum muss man sich auch kümmern, aber das koppel ich nicht an die Liebe. Ich sage dann nicht, du bist weniger geliebt, wenn deine Hausaufgaben nicht gemacht sind oder wenn du eine 6 in Mathe hast. Wir können darüber reden. Ich kann sagen, du bist faul. Hör mal, du kannst viel mehr. Du kannst es viel besser. Ich bin überzeugt davon. Und du wirst sehen, das passiert auch. Dann werden auch Steigerungen kommen. Aber wenn du dann Liebe entziehst, da gibt es ja so grauenvolle Sachen. So, ich rede mit meinem Kind dann nicht mehr. Oder ich sperre dich ins Zimmer ein. Oder ich mache dies oder das. Gott würde so etwas niemals mit dir machen. Aber manchmal glauben wir auch, jetzt redet Gott nicht mehr mit mir, jetzt schaut Gott mich nicht mehr an, jetzt bin ich zu weit gegangen, jetzt komme ich ins dunkle Zimmer. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die dir der Feind Gottes ins Ohr bläst. Ich fühle Gott nicht mehr. Oh, Gott liebt mich nicht mehr. Gott liebt dich, auch wenn du ihn nicht fühlst. Dann gibt es die andere Seite. Danke für das Amen, wo auch immer es herkam. Da gibt es die andere Seite, sei ermutigt. Es ist so sehr verbreitet in unserer Gesellschaft, in unserem Zeitalter, ne? So, leider bin ich jetzt nicht so angezogen, aber wir sind so cool. Amen, yo, man, yo, yo. Ne? Yeah, yeah, yeah. Das ist so, wir sind so cool, Leute, oh, wir sind so cool, sag ich ja. Ich lach doch nicht über sowas. Hey, ich bin cool. Der Coole lacht nicht. Der Coole zeigt keine Reaktion. Hey, ich bin cool, ich stehe über allem. Hey, ich schwör dir, du. So, es gibt natürlich verschiedene Formen der Coolness, aber cool ist absolut in. Und Coolness ist im Grunde genommen eine Riesenschwäche. Ich kenne das, weil ich früher selber gern cool war. Der Coole, cool sein ist so genial, weil du kannst deine ganzen Unsicherheiten, deine ganzen Ängste hinter so einer Maske verstecken. Du lässt nicht viel raus, lässt auch nicht viel rein, da kannst du auch nicht verletzt werden. Und das ist so cool, ne? Man schwebt einfach über allem. Und tief innen drin haben wir die Angst, nicht geliebt zu sein. Wir haben die Angst, dass uns jemand ablehnt. Also kommen wir dem anderen zuvor, indem wir einfach cool sind. Der Coole wird nie wirklich tief in eine Beziehung reingehen, weil er Angst davor hat, verletzt zu werden. Es gibt verschiedene Arten des Coolseins. Verschiedene Kleidungen auch, ne? Verschiedene Styles, die das ausdrücken. Aber das ist eine Maske, die wir aufsetzen, weil wir Angst haben, verletzt zu werden. Tief innen drin schreien wir eigentlich nach Liebe, schreien nach Gefühl, würden gern mal richtig plärren und heulen, würden gern mal richtig lachen, würden gern mal normal sein. Aber unsere Rolle verbietet uns das. Und das kostet so viel Energie. Bulimie und Magersucht sind genauso Früchte dieser teuflischen Täuschung. Wir glauben zutiefst, dass nur unser Äußeres gemocht wird, dass wir geliebt werden, wenn wir die Top-Figur haben. Das ist ein Produkt unserer Werbewirtschaft, das ist ein Produkt des Zeitalters, in dem wir leben. Und Hunderttausende, wenn nicht Millionen, leiden furchtbar darunter. Gott sieht dich so nicht. Gott ist nicht nur an deinem Äußeren interessiert. Gott ist vor allen Dingen an deinem Herzen interessiert. Es gibt einen tollen Vers in Jeremia, ne? Der Herr hat kein Gefallen an den Schenkeln eines Mannes. Ja, ja. Das war also früher, der Schenkel des Mannes war ein Zeichen seiner Stärke. Ne? Krieger, Kraft, fester Stand und so. Ne? Arnold Schwarzenegger, Oberschenkel, Gott hat keinen Bock drauf. Ne? So. Und genauso hat Gott auch keinen Bock, was weiß ich, an, oh, ich weiß ja gar nicht, wie die ganzen Models heißen, ich bin ja Christ, ne? Also ich kenne nur Brigitte Bardot und so, und das ist natürlich, eigentlich ist heute schon eine alte Frau, ne? Heute ist schon nicht gefährlich, gell? Gott hat keinen Bock, wie du äußerlich aussiehst. Das ist für ihn sekundär, zweitrangig. Natürlich will Gott nicht, dass wir christliche Schlamper sind, ne? Aber Gott hat keinen Bock an deinem Aussehen. Das ist für ihn nicht wichtig. Und wenn du das mal verstanden hast, dann weißt du auch, dass es nicht wichtig ist vor den Menschen in erster Linie. Dann wirst du frei davon, mit irgendeinem Traumkörper, den es eh nicht gibt, rumzulaufen. Dann wirst du irgendwann mal erkennen, dass selbst mit dem, wenn dich jemand nur wegen deines Körpers liebt, das ist doch keine Liebe. Doch mal ganz ehrlich. Ist das Liebe, wenn dich jemand nur wegen deiner äußerlichen Erscheinung mag? Das ist genau die Liebe, die dir der Teufel verkaufen möchte. Es ist nicht die Liebe Gottes. Es ist nicht die Liebe Gottes. Es ist die Liebe dieses Weltsystems. Und Gott hat dir mehr zu geben. Und es gibt, Gott sei Dank, Millionen von Menschen, die auf sowas nicht gucken, sondern die an deinem Herzen interessiert sind. und nicht an einem Astralkörper, an einem perfekt geformten Körper. Andere Christen können nicht wirklich anbeten, beten, weil sie permanent mit Verdammnis zu kämpfen haben. Sie sitzen dann da, während alle in Anbetung sind. Und sie denken ja, ich kann halt nicht, Gott mag mich nicht, ich bin halt nicht gut genug und so. Ne? Und andere wiederum, die sind also verkrampft am Jubeln. Und das ist dann auch das andere Extrem. Ne? So, je lauter ich jubel und hüpfe, umso mehr mag Gott mich. Ne? Auch das ist, hey, die Motive sind wichtig. Sei der du wirklich bist. Vielleicht jubelst du ein bisschen lauter und der andere ein bisschen dezenter, aber dein Herz soll sich freuen an Gott. Einfach so. Wieder andere, das habe ich in Indien bei ein paar Leuten erlebt, die können keinen Segen empfangen. Ich glaube nicht, dass Gott mich segnet. Materiell glaube ich nicht. Ne? Warum nicht? Ja, ich bin's nicht wert. Ne? Du wirst nie wertvoller sein als heute. Ja? Du bist immer gleich wertvoll in den Augen Gottes. Gott möchte dich jeden Tag segnen. Und wenn du jetzt gerade gesündigt hast und hast um Vergebung gebeten, dann möchte Gott dich auch gerne segnen. Der Segen hat nichts. Manche glauben wirklich, jetzt muss ich 10 Tage sündlos leben, bis ich es vergessen habe. So, und dann kann ich wieder beten und sagen, oh Gott, gib mir meinen neuen Porsche oder was weiß ich. Ne? Das ist ein Schwachsinn. Du kannst immer beten. Du darfst immer bitten, immer. Es gibt keinen Moment, in dem du unwürdig bist. Du machst dich unwürdig. Und das ist so schlimm, wenn wir von Scham und Furcht gesteuert werden. Furcht ist nicht in der Liebe. Darum müssen wir eins lernen. Wir kommen langsam zum Ende. 2. Korinther 5,16. Dieser Kampf findet im Kopf statt. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, kennen wir ihn doch so nicht mehr. Denn ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir müssen diese Gedankenfestung über das falsche Wesen Gottes und eine falsche Leistungsbereitschaft in unserem Kopf zerstören. Wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch, das heißt so nach dem Äußeren. Und wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, was heißt es, Christus nach dem Fleisch kennen? Das bedeutet, ich habe eben genau dieses falsche Gottesbild. Wenn ich ihm was gebe, gibt er mir was zurück. Das ist Christus nach dem Fleisch kennen. Schenke, schenke, wiedergeben. Und Paulus sagt, so kennen wir ihn nicht mehr. Wenn du wiedergeboren bist, solltest du Christus so nicht mehr kennen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Er ist kein Gott, mit dem wir verhandeln. Kein Gott, dem wir etwas geben, er gibt uns etwas zurück. Dein Fleisch, sagt die Bibel knallhart, ist gefallen, bleibt gefallen und ist immer unter der Gesetzmäßigkeit, sündigen zu müssen. Und deine Emotionen, Gefühle kommen ganz stark aus dem fleischlichen Sein. Und deswegen kannst du dich nicht auf deine Emotionen und Gefühle verlassen. Sie sind der schlechteste Kompass, den es gibt. Worauf du dich aber verlassen kannst, ist der Glaube und ist der Geist in dir, der neue Geist. Und der Geist wird dich immer zum Wort hinführen. Das Wort sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Jesus sagt, ich weiß, dass ihr einen willigen Geist habt, und ein schwaches Fleisch. Wir möchten so gerne gehorchen. Es ist der Wille eines jeden wiedergeborenen Christen, gerne zu gehorchen. Dieses tiefe innere Verlangen, es gut und richtig zu machen. Und ich sagte, es gut und richtig zu machen, wird uns immer wieder passieren, dass wir das Gute machen wollen und wir fallen auf die Schnauze dabei. Aber tief in uns, und das ist die gute Nachricht, spürst du etwas, ich möchte gehorchen. Oh Gott, ich möchte so gerne, wenn ich es könnte, ich möchte so gerne richtig machen. Und weißt du, dieser Kampf ist es, der Gott so tief berührt. Er guckt auf dich Und er sagt, unglaublich, schau dir das an. Mein Geist, es funktioniert wirklich. Er will nicht mehr. Er will nicht mehr. Und dann kommt vielleicht irgendein komischer Engel und sagt, ja, aber der fällt ja. Und Gott sagt, bist du blöd, siehst du nicht? Das Fleisch wird doch eh mal weg sein. Aber schau, es funktioniert, mein Geist in ihnen. Deswegen ist es so wichtig, was David sagt. Du willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich es dir gebracht. Dir gefällt nicht, dass man Tiere schlachtet und für dich verbrennt, um von der Sünde freizukommen. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir wohl und du wirst es nicht ablehnen. Das Schlachtopfer ist ein Sinnbild für mein eigenes Bemühen, vor Gott angenehm zu sein. Oder auch oft genug vor Menschen. Ich bring was Gott, hey, gell, und im Gegenzug gibst du mir deine Gnade. Tauschhandel, Business. Wir haben das auch oft vor Menschen gelernt, ne? Ich habe mit einem Menschen Stress, also mache ich ihm ein schönes Geschenk, mache ich manchmal auch, habe mit Silvia Ärger, dann kaufe ich ihr was Nettes und denke, vielleicht ist dann wieder gut mit mir. Ne? Funktioniert nicht immer. Bernhard macht das manchmal auch, gell? Komm, von dir habe ich es doch gelernt. Es ist okay, hey, wir alle funktionieren irgendwie so. Sind wir doch mal ehrlich. Und wir erkennen, dass es nicht immer funktioniert. Ne? Das ist okay. Und bei Gott versuchen wir es manchmal genauso. Aber David sagt hier, das zerknirschte Herz. Dann sind wir doch mal ganz ehrlich. Du hast Stress mit deinem Ehepartner, Freund. Und er kommt zu dir und du siehst, er ist total zerknirscht. Es tut ihm echt leid. Du kannst es richtig abspüren. Das ist doch für dich viel schöner, wie wenn du merkst, er kommt mit so einer komischen Schachtel Praline, die du sowieso nicht magst. Lauter Zartbitterpralinen. Ne? Dazu noch ein Parfüm, wo du genau weißt, das gab es im Aldi im Sonderangebot. Ne? Und du hast so das klamme Gefühl, er will sich rauskaufen aus der ganzen Sache. Ne? Da hast du doch keinen Bock drauf. Oder, Ina? Aber ein zerknirschtes Herz, ein verzweifeltes Herz, das liebt Gott. Und Gott sieht es an und sagt, hey, oh, oh. Und er ist ganz weg und alle. Im Römer 7 sagt Paulus auch was Tolles. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Amen. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Kennen wir das? Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das ist so ein genialer Vers, der bringt den inneren Kampf unseres Geistes gegen den Körper auf einen Punkt. Leute, das ist das, worin wir tagtäglich leben. Wir spüren, wie wir versagen. Wir spüren die Schuld. Und wir hassen es. Wir wollen es ja gar nicht. Aber wir merken, da ist was, das uns scheinbar manchmal regelrecht dazu treibt, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen. Du merkst richtig diesen Kampf. Und ich habe gute Nachrichten für dich. Der Mensch, der Gott nicht liebt, spürt sowas gar nicht. Für den ist das, juckt doch mich nicht. Aber das ist dein Gewissen, das ist der Heilige Geist, den Gott dir gegeben hat, der dir genau diese Reaktion in dir hervorruft. Und das ist das beste Zeichen, wenn du das spürst, dass du von Neuem geboren bist. Dass der Geist Gottes in dir lebt. Und Paulus sagt, hey, wer wird mich erlösen? Ich? Geschenke? Angst? Furcht? Nein. Jesus Christus hat mich erlöst. Und Paulus sagt, okay, nun diene ich mit meinem Gemüt, das ist mein Geist, mein Inneren, dem Gesetz Gottes. Ich will gehorchen. Aber mein Fleisch, das treibt halt eben in die Sünde hinein. Unser Leben ist in dem Moment, wo wir von Neuem geboren sind, ein Kampf. aber unser Geist ist erneuert. Und wir werden lernen, diesen Kampf, der ein Leben lang geht, mehr und mehr nach dem Geist zu leben. Jedes Mal, wo du fällst und wo du Vergebung bekommst, so paradox sich das anhört, machst du einen Schritt weiter zu auf das Herz Gottes. Jedes Mal sündigen, Vergebung empfangen, bringt dich näher an das Herz Gottes. Weißt du warum? Weil es dich zerbricht. Wieder Vergebung erfahren. Und du vergibst mir immer noch? Was? Und du liebst mich immer noch? Und irgendwann bist du so überwältigt von dieser Gnade, dass du kannst gar nicht mehr. Und die Sünde verliert zunehmend mehr und mehr an Kraft in dir. Das ist, wie Gott arbeitet. Nicht mit Verdammnis. Nicht mit, jetzt hast du noch 3 Freischüsse. Pass gut auf, wie du sie anwendest. Ne? Und viele Christen meinen ja, hey, jetzt wird's kritisch. Jetzt kann ich höchstens noch einmal sündigen. Und dann ist die Gnade aufgebraucht dieses Jahr. Ne? Das Wesen Gottes ist Ermutigung und Auferbauung. Und in jedem Moment der Schwachheit ruft Gott dir zu, hey, hab Mut. Steh wieder auf. Ich vergeb dir doch. Mach weiter. Versuche, bis es dir gelingt. Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig, sagt Gott. Der Gerechte fällt 7-mal und steht doch immer wieder auf. Und das macht dich frei von Verdammnis. Das macht dich frei von Scham und von Furcht. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er selbst kann sich nicht verleugnen. Ist das nicht wunderbar? Eigentlich müssten hier alle Amen sagen. Ne? Gott weiß, dass Scham und Furcht uns keinen Millimeter weiterbringen, bessere Menschen zu werden. Keinen Millimeter. Im Gegenteil, Scham und Furcht werden dich zu einem Heuchler machen, oder zu jemand, der quittet, jemand, der sagt, ich höre auf, ich pack's ja eh nicht. Oder zu traurigen, grauen Abbildern seines Reiches. Gott hat keinen Bock auf sowas. Und deswegen ist Gott ein Gott der Ermutigung und der Auferbauung. Und nicht ein Gott, der dich mit Scham und Furcht und Anklage über die Ziellinie treiben wird. Und Gott weiß, dass wir das aus uns gar nicht schaffen. Oh, Herr, Amen. Epheser 3,16. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt. Paulus bittet, dass Gott der Gemeinde Kraft schenkt. Ist das nicht wunderbar? Was Paulus damit sagt, ihr und wir brauchen als Geschenk Kraft von Gott. Was brauchen wir? Damit ihr durch seinen Geist, den Heiligen Geist Gottes, innerlich stark werdet. Paulus weiß, dass wir den Geist Gottes brauchen, um stark zu werden, nicht unseren Geist. Dass Christus durch den Glauben in euch lebt. Da haben wir es wieder, durch den Glauben. Das heißt, ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich weiß, dass er für mich bezahlt hat. Ich weiß es durch den Glauben und nicht durch meine Gefühle. Im Glauben nehme ich an, dass meine Schuld bedeckt ist und nicht durch die Gefühle. Jetzt kommt das Wichtige. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Du sollst nicht in deiner Liebe zu Gott verwurzelt sein, weil die ist schwach. Die ist schwankend. Die ist brrr. Aber du sollst in seiner Liebe, die unerschütterlich, die ewig, die unendlich ist, fest verwurzelt sein. Freunde, das ist der Auftrag, das ist das, was Gott tun wird, glaube ich. Diese Liebe größer und größer und größer und größer in unseren Herzen zu machen. Dass wir in dieser Liebe verwurzelt sind. Dass ich sagen kann, egal was um mich herum passiert, ich bin in der Liebe Gottes verwurzelt. Nicht in meiner Liebe, nicht in meiner Fähigkeit. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß der Liebe Gottes erfahren. Nur wenn du in der Liebe verwurzelt bleibst, wirst du weiter wachsen. Und wirst mehr und mehr und mehr und mehr von dieser gewaltigen Güte Gottes erfahren. Und du wirst erfahren, wie sich dein Leben mehr und mehr und mehr umgestaltet. Eine Liebe, die wir mit unserem Verstand niemals fassen können. Mike Bickle sagt immer, it takes God to love God. Du brauchst Gott, um Gott zu lieben. Da kann ich nur laut Amen, Amen, Amen dazu sagen. Diese Veränderung in dir wird Gott bewirken. Und so darfst du erwarten, dass Gott uns mehr und mehr über sein Wesen und seine Liebe, jetzt bin ich doch glatt ins Sprachenrede reingefallen, ne? Dass Gott uns mehr über sein Wesen und seine Liebe offenbaren möchte. Warum? Um die lügenhaften Werke des Teufels zu zerstören. Wenn du weißt, dass du geliebt bist, wirst du der Anklage nicht mehr glauben. Und nochmal, ich glaube zutiefst, wir kommen in ein Zeitalter rein, in dem sich das Wesen Gottes global in einer neuen Tiefe offenbaren wird. Und so die Gemeinde, die weltweite Gemeinde imstande sein wird, ein gewaltiges Zeugnis für Jesus zu sein. Warum sind immer noch so wenig Menschen, gerade in Europa, dem christlichen Glauben zugewandt? Weil die meisten den christlichen Glauben immer noch für eine Verbotsreligion, eine freudlose Verbotsreligion halten. Und interessanterweise in der dritten Welt, das hat mich jetzt auch in Indien ein Stück weit ernüchtert, sind wahrscheinlich Millionen von Christen auch nur unterwegs, mehr aus Angst, aus Leistungsbereitschaft, wie aus diesem tiefen Verständnis, dass sie geliebt sind. Und deswegen bin ich mehr und mehr überzeugt, dass wir in eine Zeit hineinkommen, in eine neue Offenbarung, und das wird die höchste Offenbarung werden, glaube ich, in der das Herz Gottes offenbar werden wird. In dem das Herz Gottes offenbar werden wird. In dem sich das erste Gebot in seiner Gemeinde erfüllen wird. Du wirst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft. Und das wird er machen. Und ich glaube zutiefst, dass das der Zeitpunkt sein wird, wo es in der Bibel heißt, und seine Braut hat sich bereitet. Das wird der Zeitpunkt sein, auf den die Gemeinde zusteuert, dieser Climax, an diesem Höhepunkt Jesus sichtbar wiederkommen wird. Weil die Gemeinde vollendet sein wird in den Zeitaltern. Ich glaube, dass Gott diese Welt abschließen wird, dass die letzte Generation von Christen, die auf der Erde leben wird, ein volles Verständnis haben wird, sofern man von einem vollen Verständnis reden kann, aber ein unglaubliches Verständnis, dass sie geliebte Braut ist, dass sie angenommen ist. Weil ich glaube, nur so wird die Gemeinde, wenn es in der Trübsalzeit ist, in der Trübsalzeit aber ganz locker feststehen. Und Gott wird jetzt anfangen, das in uns zu tun. Ach, ist das ärgerlich. Ich komme so peinlich vor für euch. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe habt. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns damit anfangen, untereinander Liebe zu haben. Einander Liebe und Wertschätzung zu geben. Lasst uns anfangen, in unseren Familien, mit unseren Kindern, mit unseren Ehepartnern, mit unseren Geschäftskollegen, mit unseren Freunden. Und das wird das Reich Gottes bauen. Dann werden Menschen sagen, wer bist du eigentlich? Du bist so anders. Und dann wird es dir leichter fallen, Gottes Güte anzunehmen. In dem Maß, wo du Güte gibst, wird sie für dich praktisch. Und es fällt dir leichter, Güte anzunehmen. Und in dem Maße, wo du keine Güte gibst, keine Freundlichkeit, keine Liebe, wirst du automatisch in dir auch dieses Bild festmachen, dass du das natürlich auch nicht erwarten darfst. Weder von deinem Nächsten noch von Gott. Das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Und deswegen möchte ich dich ermutigen heute Abend. Erwarte es nicht so sehr von Gott. Fang selber damit an und fang an, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Fang an, ihm Liebe, Güte und Freundlichkeit zu erweisen. Fang an, Geduld zu haben. Du wirst unwahrscheinliche Früchte sehen. Lässt du mal, ich möchte einfach noch ein bisschen dem Geist Gottes Raum geben. Vater, wir möchten dich einladen, dass noch ein wenig zu unseren Herzen sprichst, Vater. Jesus, wir wollen dir zunächst nochmal für die wunderbare Zeiten der Anbetung danken, Herr, wo wir dich vorhin, wo du uns so nahe warst, Vater. Unsere Herzen waren so voller Begeisterung für dich. Jesus, und wir möchten diesen Raum auch verlassen als Begeisterte von dir, Vater. Wir wollen dir zuallererst von ganzem Herzen danken, dass deine Liebe zu uns unerschütterlich ist wie ein Fels, Vater. Dein Wort sagt uns, ob unsere Sünde auch blutrot ist, wir werden schneeweiß gewaschen. Vater, ich bete, dass du uns Offenbarung gibst in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren, Vater, dass wir unsere Position erkennen als geliebtes Kind und unsere Position erkennen als Braut. Und Gott möchte heute Abend sagen, du bist mein Kind. Weil das Kindsein spricht von einer Position der Fürsorge, eine Position, in der du wachsen tust und zunehmen wirst. Eine Zeit, in der Gott Geduld mit dir haben wird und Freundlichkeit. Auch eine Zeit, in der du viel Schutz erfährst. Und gleichzeitig möchte Gott sagen, du bist meine Braut geworden. Und das spricht von Intimität. Gott sagt, du bist in einer Nähe zu meinem Herzen, wie kein anderes Geschöpf im ganzen Universum. Weder die Mächte, noch die Gewalten, noch die Engelheere, noch alles andere, was geschaffen ist, ist so nah am Herzen wie du. Vater, ich bete um eine Offenbarung für jeden hier im Raum, was es heißt, deine Braut zu sein. Du bist unter seinen Schutz gekommen. Es heißt in der Bibel, dass es einen Banner über uns ausbreitet. Es ist dieses, bei der jüdischen Hochzeit, dieses kleine Dach, das auf vier Stäben getragen wird, unter dem der Braut und die Bräutigam stehen. Der Schirm. Und Gott sagt, du bist unter meinen Schutz gekommen. Und Gott hat Verantwortung für dich übernommen, wie der Braut, der Bräutigam für die Braut. Und Gott sagt, fürchte dich nicht mehr länger. Ich werde dich vollenden. Ich werde dich herrlich machen. Vater, wir danken dir, wir empfinden, dass wir jetzt in dieser Zeit sind der Verlobung, Vater. Und wir warten nur noch, dass der Bräutigam kommt, ins Heim zu holen. Jesus, und wir wollen in dieser Zeit bereit werden für dich, Herr. Dass wenn du kommst, dass dich deine Braut bereit erwartet, Herr. Dass sie geschmückt ist mit einem herrlichen Kleid der Liebe, freudiger Erwartung und dass sie dich kennt. Heilige Geist, wir beten, dass du dein Werk tust, dass du es vollendest, Herr. Dass du uns den Bräutigam vor Augen malst wie nie zuvor. So in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit sehen. Als Eliasar um Rebekka geworben hat, bereitete er Geschenke aus vor ihr selber und vor einem Haus, vor dem ganzen Haus, in dem sie lebte. Und an diesen Geschenken konnten der Vater der Braut, die Braut selber sehen, dass der Ehemann reich war, wohlhabend war, imstande war, für seine Braut zu sorgen. Sie konnten sehen, dass er ein großzügiges Herz besaß. An dem Diener konnten sie die Güte und Freundlichkeit des Herrn ablesen. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes an dir. Er wird dir Jesus vor Augen malen. Und du wirst ihn völliger und völliger erkennen. Vater, ich bete, dass du heute Abend anfängst, ein weiteres Werk in uns zu tun, dass Scham und Furcht keinen Raum mehr in uns haben. Wir nehmen uns heute Abend an, Vater, als deine Geliebten. Wir nehmen es an, Vater, dass wir geliebt sind, auch wenn wir schwach sind. Egal, wo wir im Moment stehen, Vater, wir sind unendlich kostbar in deinen Augen. Du siehst die Schätze, die in uns verborgen sind, die noch nicht gehoben sind. Du siehst die Möglichkeiten unseres Lebens, die wir noch nicht einmal sehen. Du siehst Herrlichkeiten in uns, die kein Mensch sieht. Und du bist derjenige, der diese Herrlichkeiten heben wird, sie hervorbringen wird und in der Ewigkeit, wo wir mit dir leben, sie entfalten wirst, Vater. Danke, dass das eigentliche Leben noch vor uns liegt. Und dass du eine ganze Ewigkeit Zeit nimmst, Vater, uns herrlich zu machen. Jesus, und deswegen wollen wir jetzt zur Ruhe kommen vor dir. Wir wollen uns annehmen als das, was wir sind, deine Kinder, Vater. Die geliebten Kinder, die du zubereiten wirst. Wir wollen lernen, nicht mehr aufeinander zu schauen, Vater. Wir wollen lernen, uns nicht mehr miteinander zu vergleichen. Du hast Platz für uns alle, du hast Raum für uns alle und du hast deinen Plan für jeden von uns. Und du wirst jeden Einzelnen hier im Raum vollenden. Niemand von euch kann der Güte Gottes entkommen. Niemand kann seiner Hand entkommen. Egal wo du stehst, egal wie schwach du bist. Komm, Vater, diene unseren Herzen. Mach uns frei, Vater, von jeder Scham und Furcht. Mach uns frei von der Menschenfurcht, Vater. Wir wollen nicht mehr Menschen gefallen, Vater. Wir wollen dir gefallen. Wir wollen nicht mehr abhängig sein von Menschen und ihrem Urteil, sondern abhängig sein von dir, Vater. Wir wollen nicht stolz sein, wir wollen nicht hochmütig sein, Vater. Wir wollen es auch nicht über gottgegebene Autorität erheben, Vater. Aber wir wollen in dir gegründet sein. Lass es los, wo dein Herz anders tickt im Moment, wo du an Menschen gebunden bist, an ihre Meinungen, an ihre Kommentare. Schneid dich davon ab, das ist die Kraft in diesem Moment. Zieh dich selbst auf dem Arm des Vaters, dass du behütet bist und beschützt bist. Er ist der Vater, der Geduld mit dir hat. Ich danke dir, Jesus, für die Geduld, die du mit mir hast, mit meiner Schwachheit, meinem Versagen. Und so wirst du es auch mit jedem hier haben, Vater. Oh, danke, Herr, dass wir nicht in Eile sind. Danke, Vater, dass wir nicht übermorgen vollendet sein müssen. Danke, dass wir ein ganzes Leben lang vor uns haben noch, Vater, an dem du mit uns arbeitest. Und danke, dass du für jeden Einzelnen einen Plan hast. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr versteht, dass Gott deine Individualität respektiert. Er kennt dich und er weiß, dass du anders tickst als dein Nachbar. Und er weiß, wie er mit dir klarkommt. Jesus, ich bete, dass du uns jetzt als Getröstete von hier verlässt, rausschickst, Vater, dass wir diesen Raum verändert verlassen in unserem Herzen, Vater. Dass das Umherstreifen, die Angst, das verzweifelte Suchen nach Liebe und Anerkennung und Akzeptanz hier und heute Abend ein Ende hat, Vater. Oder dass es anfängt zu zerbrechen, Vater. Wir zerschlagen jedes Joch, das auf uns liegt. Wir nehmen deine Liebe an, Vater. Oh Herr, du wirst uns wunderbar machen. Du wirst eine herrliche Braut haben. Und jeder von uns ist ein Teil davon. Danke, dass wir deine Kinder sind, Vater.